Ja, schönen guten Morgen aus Frankfurt. Ich begrüße Sie alle an einem ereignisreichen Tag. Ich sitze hier zusammen im Raum mit unserem Vorstandsvorsitzenden Carsten Spohr und unserem Vorstand Ulrich Svensson. Wir werden Ihnen gleich die Ergebnisse und Zahlen für das dritte Quartal präsentieren. Sie kennen es schon, Ulrich wird in Englisch vortragen. Sie haben hinterher die Möglichkeit, Ihre Fragen in Deutsch oder in Englisch zu stellen. Und damit übergebe ich auch schon an Herrn Spohr. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Herr Bartels. Meine Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen hier aus Frankfurt. Ich darf beginnen mit dem, was Sie seit einigen schon wissen. Die Lufthansa Group hat im dritten Quartal 2019 1,3 Milliarden Euro verdient. Und damit liegt unser Ergebnis trotz der schwierigen Marktbedingungen nur knapp unter dem Vorjahr mit 8%. Und hätten Sie mich das vor einigen Monaten gefragt, wäre ich, glaube ich, weniger optimistisch gewesen, als so eine Zahl vorherzusehen. Nach zwei schwächeren Quartalen des ersten Halbjahres zeigt der Trend jetzt wieder in die richtige Richtung. Wo wir es auch im dritten Quartal mit weiterhin großen Herausforderungen zu tun hatten, konnten wir uns gut behaupten. Und das vor dem Hintergrund, dass Gegenwind erneut kam, einerseits vom Abschwung der Weltwirtschaft, gerade auch in unseren Heimatmärkten, und natürlich den weiter bestehenden Überkapazitäten im europäischen Markt. Und der daraus resultierende enorm hohe Preisdruck, in dessen Folge wir die weiter steigenden Treibstoffkosten nicht durch höhere Ticketpreise kompensieren konnten, der blieb uns auch im dritten Quartal leider nicht erspart. Die im Vergleich zum ersten Halbjahr deutlich stabilere Ergebnisentwicklung haben wir erreicht durch erstens ein verringertes Kapazitätswachstum, gerade im Vergleich zur ursprünglichen Planung. Zweitens durch erste Erfolge des Turnaround-Plans der Eurowings mit einer Ergebnisverbesserung um 40%. Durch Stückkostensenkungen um mehr als 2% im dritten Quartal, 2,1 um genau zu sein, bei den Network Airlines. Und nicht zuletzt hat sich unsere operative Performance verbessert, wodurch wir die Kosten für Unregelmäßigkeiten im Flugbetrieb um 21% senken konnten. Vor diesem Hintergrund konnten wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2019 nun heute bestätigen. Ich glaube, Sie alle wissen, das wirtschaftliche Umfeld wird schwierig bleiben. Das können wir letztendlich nicht beeinflussen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir unsere eigenen Hausaufgaben erledigen. Und letztendlich erstens und immer als erstes zu Recht genannt, unsere Kosteneffizienz weiter verbessern. Zweitens die Performance in denjenigen Geschäftsbereichen verbessern, die heute ihre Kapitalkosten nicht verdienen, noch nicht verdienen. Und Wachstumsmöglichkeiten dort nutzen, wo wir heute noch zumindest vergleichsweise kleiner sind, zum Beispiel im touristischen Verkehr. Zur Weiterentwicklung der einzelnen Geschäftsfelder und den Hausaufgaben komme ich im zweiten Teil meiner Ausführungen dann noch gerne nochmal zu sprechen. Aber nach diesen ersten Einordnungen des Quartals darf ich zunächst einmal an Ulrich weitergeben, der Ihnen die Ergebnisse im Einzelnen erläutern wird.
Thanks, Carsten. Let me start my financial review with the Network Airlines, where performance continues to differ by region. Europe continues to be the most challenging traffic region, especially in our home markets. Corporate demand is under pressure and very price sensitive. Despite lower growth compared to the previous winter season, market-wide overcapacities remained also in summer. As a result of this and the economic slowdown, closing bookings were weak, continuing the trend we had witnessed over the course of the second quarter and flagged already in July already. Performance in the Americas continued to be split. The transatlantic business developed very positively also in the third quarter. Volumes and yields continued to grow, driven by solid demand on both sides of the Atlantic, especially non-premium. In contrast to the North, South America continued to be burdened by high market-wide capacity growth and the political and economic situation in Brazil. In Asia, performance in the third quarter was not as strong as in the first half year. As expected and visible at the end of the second quarter already, China weakened due to the decline in group business, weaker corporate demand and the political situation in Hong Kong. Other Asian markets remained strong, in particular India. Finally, the Middle East and Africa developed solidly in the third quarter, especially from a volume perspective. Overall, better long-haul performance only partially offset the pressure in short-haul. As a result, total network airlines RASK decreased 2.2% in the third quarter and 2.8% in the first 9 months. Swiss continued to be the best performing network airline and kept unit revenue stable in the third quarter and year to date, while declines in their home market affected Lufthansa and Austrian Airlines. Against this backdrop, we are focusing even more on managing costs tightly. In the third quarter, we reduced the network airlines CASK by 2.1%, excluding fuel and currency effects. Lower personnel costs and the reduction of irregularity costs made an important contribution to this development. In addition, the negative impact from technical issues at various engine types deployed throughout our fleet was much smaller in the third quarter compared to the first half year. Fuel cost increased 16% or by around €500 million to €4 billion in the first 9 months. The increase in the third quarter was high compared to our expectations at the time of our half-year reporting, largely because of the appreciation of the US dollar. Total adjusted EBIT of the network airlines declined by 23% to €1.6 billion in the first 9 months, reflecting a margin of 9%. In the third quarter, profits were only slightly below the previous year, largely because of better cost performance. Swiss even reported a profit increase in the third quarter, while Austrian Airlines continued to be challenged by the tough market situation in Vienna. At Eurowings, performance differed significantly between short-haul and long-haul. Yields in short-haul remained under pressure, although the decline moderated to 2.6% in the third quarter after a 4% decrease in Q2 and an almost 9% deterioration in Q1. The domestic business continued to be a significant drag on unit revenues, primarily reflecting lower demand and higher price sensitivity among corporate customers, which are disproportionately important on German trunk routes relative to the rest of the Eurowings business. Remember that Eurowings will focus on short-haul point-to-point traffic only as part of its turnaround. The long-haul business will be managed separately, as Carsten will discuss in a minute. We will report it as part of Network Airlines from the first quarter of 2020 onwards. In the third quarter, performance in long-haul improved from a low base, benefiting from the discontinuation of low-yielding leisure routes, better performance on key North American routes operated out of Düsseldorf, and the shift of the first two long-haul aircraft to the network airlines. Just a few days ago, the network airlines organization took over commercial responsibility for another 5 Eurowings long-haul aircraft. So this quarter's trend will continue or even accelerate in the fourth quarter. As a result of the operational improvements in long-haul, the shift of long-haul aircraft and high single-digit growth in ancillary revenues, the total Eurowings RASK increased 3.5% in the third quarter. Just considering the short-haul business, the sole focus of Eurowings going forward, it was still down at low single-digit rate. Unit cost in Eurowings short-haul business declined at a mid-single-digit rate, driven by a significant reduction of irregularity cost and first benefits from the implementation of the turnaround plan announced in June, especially in the areas of crew productivity and aircraft utilization. For the overall segment, however, unit costs were flat in the quarter. Negative mix effects from the shrinkage and shift of the long-haul business, which has lower unit cost relative to the short-haul, had a negative impact. In addition, MRO and charter costs at Brussels Airlines increased because of technical issues in its long-haul fleet. Factoring the slight rise in fuel cost, Eurowings adjusted EBIT increased by 39% in the third quarter, a clear sign that the execution of our turnaround plan is starting to show success. Year-to-date, adjusted EBIT decreased 6% to a negative €104 million. We're on half of the loss relating to the long-haul business. Turning to the non-passenger business, the logistics business of Lufthansa Cargo continues to suffer from the ongoing decline of the air cargo market, especially on the routes between Europe and Asia. Despite further capacity cuts compared to original plans in the third quarter and substantially cost savings in operations and administration, adjusted EBIT amounted to a negative 33 million in the first 9 months. Lufthansa Technik recorded a 10% profit growth in the first 9 months. The increase was largely due to the engine and aircraft systems divisions. Profits of the catering business around LSG amounted to 93 million in the first 9 months. Profitable growth in the international business, particularly in North America, was offset by effects from the ongoing transformation of the European business. Finally, adjusted EBIT of the other businesses and group functions declined by 61 million euro year on year, mainly reflecting IT investments at AirPlus and in central functions. In sum, the group's adjusted EBIT amounted to 1.7 billion in the first 9 months, 30% below the prior year level. The adjusted EBIT excludes extraordinary effects based on a clearly defined set of criteria. While the net effect of adjustments had been very small in the first half year, adjustments amounted to 77 million in euro in Q3. They largely related to the impairment of a catering joint venture primarily serving the Thomas Cook business, and of long-term receivables. Turning to the non-operational items, the group's financial result was increased by the reclassification of US dollar hedging instruments related to the change of fixed aircraft orders into options. This effect amounted to 413 million euros. Provisions in an amount of almost 350 million euros made for a tax risk in the second quarter largely offset the effect, so the overall impact these one-off items had on 9 months' net profit were limited. Both effects will become cash effective in the fourth quarter. Turning to the cash flow statement and the balance sheet, investments were down slightly in the first 9 months due to lower expenditures for new aircraft. Excluding prepayments for aircraft, only to be delivered over the next few years, the decline would have been far larger. Adjusted free cash flow, including the IFRS 16 related amortization of operating lease obligations shown in the financing cash flow, it decreased 42% to 685 million euro. Operating cash flow was down 9%, impacted by the profit decline and tax payments made in the first half year, which was still related to 2017, and to a lesser extent 2018, when profits turned out to be much higher than reflected in prepayments at the time. Net debt increased to 6.1 billion euro at the end of September. The increase was largely caused by the first-time application of IFRS 16. Considering pension provisions as well, financial leverage increased by 1.2 points to 3.0 at the end of September. A third of the increase was due to IFRS 16, another half point related to the significant increase of pension provisions. Pension provisions reached 7.9 billion euro at the end of the quarter. The increase was a consequence of the market-wide interest rate decline, which meant that the discount rate dropped from 2% at year-end 2018 to 1.1% at the end of September. Every half percentage point decline increases the pension obligation by around 2 billion. However, plan assets showed a positive performance, limiting the provision increase. In this context, let me highlight two important points. First, we changed almost all pension systems in the group to defined contribution plans in the last few years, so the deficit will not grow structurally. Second, the growth of pension provisions does not impact operating profit and cash flow, as the year-to-date performance demonstrates. Because of the absence of funding requirements, cash outflows will remain limited to payments to current retirees, as well as mandatory contribution to plan assets related to the defined contribution plans. Service cost and contributions were even below the prior level in the first 9 months, due to one-off effects in the prior year. Before concluding my remarks with our financial outlook, let me review our expectations for capacity growth in our relevant markets in the upcoming winter season. In Europe, short haul, we expect capacity offered in our home markets to decline 1%. Market-wide seat growth in our key long-haul markets will be very moderate too. Although the flat outlook for the North American routes is partially driven by the retreat of low-cost competitors. Growth of the flag carriers on this route is projected to be around 4%. Looking at our key hub specifically, we are encouraged by the fact that the capacity of low-cost competitors is set to shrink. In Frankfurt, we expect them to offer 31% less capacity compared to the prior winter season. Declines in Munich and Zurich will amount to 20% and 13% respectively. In Vienna, low-cost capacity will continue to grow also in winter, but at a far more moderate pace compared to previous seasons. This is proof of success for our strategy to offer high frequencies and attractive lead-in fares, especially on contested hub feeder routes. We will continue this strategy based on a route-to-route approach, with adaptations possible on routes where competitors are retreating. These positive capacity trends support our confidence to achieve our full target despite the deterioration of economic condition in our home markets. We forecast the group's adjusted EBIT margin to reach 5.5 to 6.5% in 2019, reflecting an absolute adjusted EBIT between 2 and 2.4 billion euro. For the network airlines, we expect the regional trends I discussed to continue also into year-end. The outlook of a 7 to 9% margin, therefore, remains unchanged, despite the expectation of a slightly higher fuel cost increase compared to previous expectations. For the group as a whole, we expect full-year fuel cost to increase by around 650 million euro, including a decline in the logistics business, where fuel costs are not hedged and directly passed on to customers. We expect the group's fuel costs to increase slightly also in the fourth quarter, primarily because of the strength of the US dollar. In 2020, however, fuel costs should remain broadly unchanged to 2019 levels based on our current hedging position. Keep in mind, however, that this expectation may change even though we have hedged more than 70% of our exposure. This is because our hedging strategy is based on options, not forwards. At Eurowings, we updated the RASK and CASK outlook for the upcoming shifts in the long-haul business, which had not been reflected in the guidance for the segment yet. Unit revenues are forecast to decline at a low single-digit percentage rate in the full year now. Unit cost by 4 to 5%. The outlook of a negative 4 to 6% margin remains unchanged. However, we have lowered our expectations for the logistics business based on performance in the first 9 months and the outlook of an ongoing challenged market environment. We expect the segment to achieve a 0 to 2% operating margin based on a mid-single-digit revenue decline. Finally, we have updated the revenue outlook for the MRO and catering business for the appreciation of the US dollar. In both cases, the margin outlook remains unchanged. Investments are expected to amount to around 3.6 billion euro in 2019. Around 90% of total investments will relate to aircraft and engines. Given the long-term nature of aircraft orders, we are currently reviewing the phasing of future aircraft deliveries, considering the present outlook of more muted growth compared to historical levels. With regard to the short-term investment outlook, we no longer expect to receive the four Boeing 777s scheduled for delivery next year on time. So investments will decline in 2020 compared to 2019 levels. For this, let me hand over to Carsten, who will update you on our strategic agenda.
Ulrich, vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich möchte auf diesem Finanzausblick von Ulrich Svensson aufsetzen und Ihnen zunächst über die Maßnahmen berichten, die wir eingeleitet haben, um Unternehmensbereiche zu stärken, mit deren Profitabilität wir heute noch nicht zufrieden sind weil sie ihre Kapitalkosten noch nicht verdienen. Zweitens möchte ich dann über unsere Strategie zur Weiterentwicklung des Unternehmens sprechen. Und drittens über ein Thema, das uns hier bei Lufthansa nicht erst seit diesem Jahr beschäftigt, nämlich die Verantwortung für unsere Umwelt und selbige mit unserem Geschäftsmodell in Einklang zu bringen. Beginnen möchte ich mit der Eurowings. Der Turnaround der Eurowings zeigt erste Erfolge, die in diesem Quartal besonders sichtbar sind, mit einer Ergebnisverbesserung von fast 40% im Vergleich zum dritten Quartal 2018. Das zeigt, dass es in die richtige Richtung geht. Auch die operative Performance ist im laufenden Geschäftsjahr durchgehend auf einem hohen Niveau. Eurowings ist, unabhängig welche Statistik man bemüht, eine der pünktlichsten und zuverlässigsten Airlines in Europa geworden. Die Kapazitätsdisziplin bei Eurowings wird konsequent fortgesetzt. Wir werden in den nächsten Jahren nur wenig wachsen. 2020 wird die Kapazität der Eurowings sogar unter 2019 liegen. Der zentrale Baustein im Eurowings Turnaround ist aber die Reduzierung der operativen Komplexität, die zu einer deutlichen Kostensenkung, weiteren Kostensenkung beitragen wird. Der Expansionskurs der vergangenen Jahre einerseits und die notwendige Integration von Teilen der Air Berlin andererseits ging beides deutlich zulasten der Effizienz. Und insbesondere in Deutschland sind wir hier noch zu komplex aufgestellt. Um das zu ändern, konzentrieren wir das Geschäftsmodell von Eurowings auf seinen Kern, den Punkt-zu-Punkt-Verkehr auf der europäischen Kurzstrecke. Die kommerzielle Verantwortung für die Langstrecken wird zum Jahreswechsel vollständig an die Netzwerk-Airlines übertragen. Unprofitable Strecken werden konsequent aus dem Flugplan genommen. Durch die Ausmusterung älterer Flugzeuge konnte die Eurowings ihre Produktivität bereits um 6% steigern. Wir haben außerdem zahlreiche Maßnahmen definiert, um bis 2022 die Stückkosten um 15% zu senken. Bereits für das Jahr 2021 erwarten wir ein positives Eurowings-Ergebnis. Langfristiges Ziel bleibt eine Ergebnismarge, die über 7% liegt. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir an dieser Stelle den Blick auf unsere Heimatmärkte. Insbesondere Deutschland und Österreich sind zur Schauplatz eines völlig irrationalen Preiskampfes. Wettbewerber im unteren und untersten Preissegment agieren mit unverantwortlichen Angeboten und verlieren ihrerseits dabei Millionen pro eingesetzten Flugzeug. 10-Euro-Tickets, ich wiederhole es auch heute wieder, machen unsere Branche zu Recht zur Zielscheibe für Kritik. Und die dadurch kreierte künstliche Nachfrage verstopft auch unnötig den Luftraum und sonstige Infrastrukturkapazitäten, die heute schon überlastet sind. Trotzdem werden wir uns selbstverständlich nicht aus unseren Heimatmärkten verdrängen lassen. In anderen europäischen Ländern mit schwachen Homecarriern mögen unsere Wettbewerber damit Erfolg gehabt haben. Gegen uns wird das nicht gelingen. Und der Kapazitätsabbau unserer Low-Cost-Wettbewerber in den Hubs Frankfurt, München und Zürich im aktuellen Winterflugplan zeigt, wie erfolgreich wir derzeit gegenhalten. Und es ist auch gerade im Interesse unserer Aktionäre und unserer Mitarbeiter, dass wir unsere Heimatmärkte vehement verteidigen. Sie gehören letztendlich zu den stärksten Volkswirtschaften Europas und der Welt. Und unsere führende Position in diesen Märkten ist Grundlage unserer nachhaltigen Wertschöpfung. Erlauben Sie mir einige Worte zu Austrian Airlines, die momentan mit Abstand dem schärfsten Wettbewerb ausgesetzt ist. Der Flughafen Wien ist hart umkämpft. Im nächsten Jahr werden neben den Airlines unserer Unternehmen 32 Low-Cost-Flugzeuge Wien an- und abfliegen. Das ist übrigens, wie auch in Frankfurt, in weiten Teilen die Folge von Gebührenanreizen. Übrigens Anreizmodelle von Flughäfen in mehrheitlich staatlichem Besitz, die den massiven Ausbau von Billigstangeboten erst möglich machen und die damit im Gegensatz zu den eigentlichen politischen Zielsetzungen stehen. Einerseits fordern Parteien übergreifend die Verteuerung des Fliegens, aber dort, wo sie auf Länderebene in Regierungsverantwortung sind, tun sie manchmal genau das Gegenteil, indem sie zulassen, dass öffentliche Airports Billigflüge subventionieren. Das passt vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion nicht zusammen. Und vor diesem Hintergrund stellen sich Austrian Airlines und Eurowings in Österreich gerade neu auf. Beide arbeiten enger zusammen. Gemeinsames Ziel ist die Stärkung des Drehkreuzes Wien und der Ausbau des dezentralen Verkehrs von und nach Österreich. Hierbei wird Austrian Airlines die vollständige kommerzielle Verantwortung am Flughafen Wien übernehmen, unabhängig von der eingesetzten Marke. Das Programm von Austrian Airlines Drive to 25 wird konsequent umgesetzt. Auch der Beginn des Flottenumbaus in diesem Jahr gehört dazu. 10 Airbus 320 ersetzen 18 Dash 8. Und daneben arbeitet Austrian Airlines in vielen Bereichen weiter an deutlichen Kostensenkungen. Bis 2021 und folgend sollen 90 Millionen zusätzlich pro Jahr eingespart werden. Damit einige Worte zu Brussels Airlines, die in den letzten 4 Jahren im Durchschnitt um 10% gewachsen ist. Das ging allerdings zulasten der Profitabilität. Jetzt soll mit dem Reboot-Programm das Unternehmen umgebaut werden. 2022 will Brussels Airlines eine 8% Adjusted EBIT-Marge erreichen. Dazu wird Brussels Airlines die Stückkosten deutlich senken und den Verwaltungsaufwand signifikant reduzieren. Und mit der Entscheidung, Brussels Airlines kommerziell in die Netzwerk-Airlines zu integrieren, ergeben sich zudem weitere Synergien. Neben diesen genannten und vielen anderen Maßnahmen zur reinen Ergebnissteigerung arbeiten wir aber auch an der Weiterentwicklung und dem Ausbau des Airline-Geschäftes. Dazu zählt insbesondere der Ausbau unseres Tourismussegments, denn die Nachfrage steigt in diesem Bereich besonders stark. Mit der Verlagerung der Eurowings Langstrecke an unsere Drehkreuze in München und Frankfurt führen wir dort eine weitere Produktlinie ein und erschließen uns damit Wachstumsmöglichkeiten. Wir bündeln unser Langstreckenangebot und fliegen neue Ziele wie zum Beispiel Barbados oder Anchorage an. Mit den Zubringerflügen der Lufthansa können unsere Gäste die unter der Marke Eurowings durchgeführten Flüge gut erreichen. Und indem wir die gesamte kommerzielle Verantwortung bei der Organisation der Netzwerks Airlines bündeln, übertragen wir letztendlich ein Geschäftsmodell nach Deutschland, das in der Schweiz mit Swiss und Edelweiss bereits seit Jahren bestens funktioniert und wir jetzt auch in Frankfurt und München zur Anwendung bringen wollen. Meine Damen und Herren, wir investieren für unsere Kunden aber nicht nur durch neue Destinationen, sondern auch in die Verbesserung des Reiseerlebnisses per se. Wir modernisieren Kabinen und Sitze in allen Klassen, um unserem Premium-Anspruch noch mehr gerecht werden zu können, vergrößern Lounges und werden unsere Angebote noch passgerechter auf die Kundenwünsche zuschneiden. Dazu bauen wir unter anderem auch die digitalen Services weiter aus. Ab 2022 werden wir beispielsweise in München durchgängig einen berührungslosen Boarding-Prozess durch Einsatz neuester biometrischer Verfahren einführen. Das spart Zeit und Geld. Und das Jahr ist 2020. Entschuldigung, ich glaube, ich habe es da gerade versprochen. Wir reden vom nächsten Jahr schon. Nach den Erfahrungen des Sommers 2018 war es für unsere Kunden besonders wichtig, dass wir im Flugbetrieb wieder stabiler und verlässlicher werden. Das ist uns mit erheblichem Aufwand gelungen. Unter anderem haben wir 640 Mitarbeiter nur dafür eingestellt, in 37 Reserveflugzeuge investiert und das sind nur 2 von insgesamt 400 Maßnahmen. Verspätungen und Annullierungen sind stark rückläufig, auch wenn wir als Branche noch lange nicht wieder auf dem Niveau sind, das wir unseren Gästen gerne bieten würden. Aber meine Damen und Herren, ich möchte auch noch auf einige weitere Geschäftsfelder zu sprechen kommen außerhalb unserer Airlines. Hier war die Entwicklung im 3. Quartal uneinheitlich. Erfreulich war die Lufthansa Technik wieder einmal, die ihr Ergebnis in den ersten 9 Monaten um 10% steigern konnte und sehr starke Leistung gezeigt hat. Bei Lufthansa Cargo zeigt sich nach 2 außerordentlichen erfolgreichen Jahren erneut die ausgeprägte Volatilität des Luftfrachtmarktes. Die politische Großwetterlage, vor allem die Handelskonflikte zwischen China und den USA und aber auch die Unwägbarkeiten mit Blick auf den Brexit hatten erhebliche Auswirkungen auf die Nachfrage. Die Kollegen bei der Lufthansa Cargo, die Kolleginnen haben sich aber in den vergangenen Jahren gerade für solche kurzfristigen Umschwünge sehr gut aufgestellt und können entsprechend schnell reagieren. Übergreifend vereinheitlichen wir auch noch die Flotte jetzt schneller als bislang geplant. Bereits ab Ende 2020 werden alle MDL-Frachter ausgemustert. Ab diesem Zeitpunkt wird Lufthansa Cargo damit einer einheitlichen Flotte von 9 modernen Boeing 777-Frachtern operieren. Das verbessert nicht nur unsere Kosteneffizienz, sondern ist auch unter Umwelt- und Lärmgesichtspunkten hier am Standort Frankfurt eine sehr, sehr gute und wichtige Nachricht. Bei der LSG, zu der ich als nächstes zu sprechen kommen möchte, läuft der Verkaufsprozess planmäßig. In einem ersten Schritt soll bis Jahresende 2019 ein Vertrag über den Verkauf des Europageschäftes unterzeichnet werden. Der Verkauf des außereuropäischen Geschäftes wird in 2020 folgen. Ich kann Ihnen, wie es auch immer wieder gegenüber den Mitarbeitern der LSG getan habe, versichern, dass hier, wie bei Lufthansa üblich, wieder die Interessen aller Stakeholder im Blick behalten werden. Wir sind weiterhin fest davon überzeugt, dass die LSG und ihre Mitarbeiter durch einen Verkauf und die dann folgende neue Eigentümerstruktur bessere Zukunftschancen haben. Es ergeben sich mehr Perspektiven für die Mitarbeiter dadurch, dass ihr neuer Eigentümer, dessen Kerngeschäft Catering sein wird, gezielt investieren kann, will und wird. Wie Sie wissen, konzentrieren sich bei uns im Lufthansa-Konzern die Investitionen deutlich stärker auf die Airlines. Und wir versprechen uns auch von einem LSG-Verkauf bessere Produkte für unsere Kunden an Bord in allen Klassen. Und natürlich werden auch unsere Aktionäre profitieren, wenn wir uns stärker auf unser Kerngeschäft fokussieren. Meine Damen und Herren, diejenigen, die uns schon länger begleiten, wissen, dass wir fest davon überzeugt sind, dass ein ausbalanciertes Geschäftsmodell unser Handeln in allen Bereichen bestimmen muss. Und neben den Interessen von Kunden, Mitarbeitern und Aktionären berücksichtigen dabei immer stärker auch die notwendige Balance zur Gesellschaft, die notwendige Balance zur Umwelt. Dieses berühmte Dreieck ist letztendlich ergänzt um eine weitere Dimension. Und auf unsere Verantwortung zum Schutz der Umwelt möchte ich heute etwas ausführlicher eingehen. Denn auch wenn wir alle wissen inzwischen, dass der Anteil des Luftverkehrs an den weltweiten CO2-Emissionen nur 2,8% beträgt, so sehen wir uns dennoch in der Pflicht, uns stärker im Klimaschutz zu engagieren und noch stärker zum Ausgleich beizutragen, unser Geschäft erfolgreich fortzuführen und dabei die Umwelt minimal zu belasten. Dabei konzentrieren wir uns im Wesentlichen auf drei Fokusthemen. A, wir wollen CO2-neutral wachsen. B, Plastik an Bord reduzieren und C, an der Entwicklung von Produktionsverfahren zur Herstellung alternative Kraftstoffe beteiligen. Auch dieses Jahr werden wir wieder einmal über 3 Milliarden Euro allein in die Erneuerung unserer Flotte investieren. Jede zweite Woche erhalten wir, und das geplant für die nächsten 10 Jahre, ein neues Flugzeug, das jeweils seine CO2-Belastung vielleicht zum Vorgängermodell um 25% reduziert. Damit haben wir weiterhin kurzfristig den größten Hebel, um mit möglichst geringer Belastung für unsere Umwelt zu operieren. Neben vielen anderen Initiativen unterstützen wir verstärkt die Entwicklung synthetischer Treibstoffe. Denn diese sind langfristig und hoffentlich vielleicht schon mittelfristig die einzig realistische Option für weitgehend CO2-neutrales Fliegen. Wir engagieren uns in Forschung und Entwicklung und haben Kooperationen mit Raffinerien, Biofuel-Erzeugern und wissenschaftlichen Institutionen. Letztendlich sogar in einer Zusammenarbeit mit dem Bundesumweltministerium, mit dem wir uns ja nicht immer einig sind, was die Strategie der Airline-Branche angeht. Aber auch der einzelne Passagier kann sich einbringen, indem er die Möglichkeiten, die wir bieten, zur CO2-Kompensation nutzt. Und zusätzlich zu den bisherigen Optionen bieten wir unseren Kunden bei Lufthansa und Swiss als erste Airlines über unsere neue Online-Plattform Compensate an, auch den Ausgleich ihres CO2-Verbrauchs durch das Tanken vom nachhaltigen synthetischen Treibstoff komplett zu kompensieren. Damit kann man in der Tat auch heute schon klimaneutral fliegen, wenn man es wünscht und die entsprechenden Mehrkosten bereit ist zu tragen. Ab 2020 können Firmenkunden mit der Lufthansa Group Corporate Value Fares innerhalb Europas CO2-neutral fliegen, und CO2 und Carbon Offsetting ist ein fester Bestandteil dieses neuen Firmentarifs. Auch Abfall- und Plastikvermeidung an Bord spielt bei unseren Nachhaltigkeitsmaßnahmen eine zentrale Rolle. Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA, hier nicht nur in der Geschäftsführung, sondern wie die tolle Initiative Fly Greener unserer Flugbegleiter zeigt, die sich seit vielen Jahren an Bord für umweltbewusstes Verhalten an Bord einsetzen, ein übergreifendes Thema für uns Lufthanseaten. Abschaffen, reduzieren oder wiederverwenden, das ist das Ziel zum Thema Plastik. Damit wollen wir bis zum übernächsten Jahr über 50% der heutigen Einwegplastikteile durch nachhaltige Produkte ersetzen. Sie sehen, wir tun viel, aber noch viel schneller würden wir signifikant vorankommen, wenn mehr Mittel, finanzielle Mittel in die Entwicklung CO2-neutraler Kraftstoffe fließen würden. Oder
wenn signifikante Mittel in die Intermodalität fließen würden, damit endlich Ultrakurzstreckenflüge auf die Schiene verlagert werden können. Gerade haben wir auch wieder mal mit unserem Partner Deutsche Bahn das Express-Rail-Angebot erweitert und weitere Strecken sind geplant. Dafür muss die Politik aber dafür sorgen, dass die Einnahmen aus der Erhöhung der Luftverkehrssteuer auch zweckgebunden für den Klimaschutz eingesetzt werden. Ansonsten wird nämlich der Kunde zwar belastet, ohne dass es aber der Umwelt in irgendeiner Form hilft. Die Luftverkehrssteuer hat in Deutschland bereits heute ein Volumen von 1,2 Milliarden. Ursprünglich geplant war eine. Jetzt durch die Reform wird sie es auf 2 Milliarden Euro steigern. Wir stellen uns mal vor, was man allein mit dieser Summe als gezielter Investition erreichen könnte. Würde man diese Mittel konsequent für die Entwicklung von synthetischen Kraftstoffen verwenden, wäre aus unserer Einschätzung eine industrielle Großproduktion schon in 5 Jahren denkbar. Und generell gilt natürlich grundsätzlich bei steuerlichen Themen, wir brauchen europäische Lösungen, keine nationalen Alleingänge, denn oft führen diese sonst zu weiteren Umwegen und weiterer Umweltbelastung. Meine Damen und Herren, ich möchte zum Schluss kommen, indem ich zusammenfassend noch einmal festhalten darf, dass sich die Lufthansa Group in einem durchaus sehr anspruchsvollen Umfeld gut behauptet hat. Klar ist aber auch, dass wir unser Ergebnisniveau weiter steigern wollen, müssen und weiter steigern werden. Das machen wir, indem wir unsere Hausaufgaben erledigen, insbesondere auf der Kostenseite. Das werden wir erreichen, indem wir neue Märkte und neue Wachstumspotenziale ausschöpfen und letztendlich, indem wir den Konzern insgesamt weiterentwickeln und ihn stabiler und effizienter aufstellen. Und bei unseren Maßnahmen und Vorhaben, von denen ich heute nur einige ansprechen konnte, werden wir weiterhin alles daran setzen, dass die Interessen von Kunden, Mitarbeitern, Aktionären sowie der Gesellschaft und der Umwelt in eine optimale Balance gebracht werden. Denn wir stehen weiterhin zu unserer Vision, dass wir für alle Stakeholder die Nummer 1 sein wollen. Denn wir sind überzeugt, nur mit dieser nachhaltigen Unternehmensführung lässt sich auf Dauer unser erfolgreicher Kurs fortsetzen. Und damit sagen Ulrich und ich jetzt erstmal Danke und freuen uns auf Ihre Fragen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir starten nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten Stern gefolgt von 1 auf Ihrem Telefon. Möchten Sie Ihre Frage zurückziehen, drücken Sie bitte die Tasten Stern gefolgt von 2. Für Fragen drücken Sie jetzt bitte Stern und 1. Ein Moment für die erste Frage bitte. Die erste Frage stellt Jens Flottrow von Süddeutsche Zeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, die Herren. Ich hätte drei Fragen in aller Kürze. Sie schreiben im Zwischenbericht, dass Sie Optionen für 14 777X Festbestellungen in Optionen umgewandelt haben. Da würde ich gerne wissen, warum, was ist da der Hintergrund? Zweitens, die Eurowings Langstrecke soll auf einen Flugbetrieb konzentriert werden. Das sind ja im Moment 2, Brussels und SunExpress. Welcher wird es denn und ab wann? Und das Dritte wäre, gibt es dann irgendwelche Neuigkeiten zu Alitalia? Es hat ja ein paar Treffen gegeben zu dem Thema. Gibt es da irgendeinen Fortschritt auch aus sozusagen von der italienischen Seite, was die Bedingungen eines möglichen Einstiegs angeht? Danke sehr.
Thank you. Well, I start with the hedges then, the US dollar hedges, which were closed out. And that is in connection with the long-haul orders we made earlier this year, where we, as you remember, ordered 40 aircraft, and that just means that these options or fixed options which we had earlier were just not necessary any longer, and therefore also the hedges were closed out in connection with that. So there was no dramatic around that.
Sorry, I think you misunderstood me. This is about the 777 orders. They, you converted orders for 14 aircraft into options for 14 aircraft, and that was my question.
Yeah, that was exactly in connection with this order we made earlier this year, and that means that these fixed orders which we had earlier were not necessarily any longer, and therefore there are only options so far, and that's why we also closed out the hedges. So indeed, it has to do with the orders which we made, I think we announced it in April this spring.
Das war praktisch ein Verhandlungserfolg, Herr Flotter, bei den Verhandlungen zu 787. dass wir uns bei 14 Flugzeugen mehr Flexibilität gekauft haben von Boeing. Das, wie gesagt, kommt natürlich normalerweise, macht Boeing nicht freiwillig. Und das war möglich durch unsere Verhandlungen bei der 787, die, wie Sie wissen, ja eine ganz spannende Sache war, weil wir auch gleichzeitig mit 350 Airbus-Verhandlungen im Wettbewerb letztendlich dann Boeing gestellt haben. Long Range AOC für die Eurowings, würde ich sagen, entscheiden wir in den nächsten 100 Tagen. Wir haben jetzt keinen akuten Handlungsbedarf, weil die Operation läuft inzwischen stabil, sowohl bei Brussels wie auch bei der Sun Express. Wir wissen, sie hatten am Anfang Schwierigkeiten, die sind überwunden. Trotzdem ist die Effizienz natürlich größer. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, das in den nächsten 100 Tagen zu entscheiden, welches AOC das sein wird. Alitalia gibt es außer in der italienischen Presse wenig Neues. Wir bleiben bei unserer Position, dass die jetzige Alitalia für uns nicht investitionsinteressierend ist und damit nicht investitionsfähig ist. Eine Nupo, eine neue Firma, die strukturell anders aufgestellt ist, kann für uns interessant sein. Das haben wir immer gesagt, darüber reden wir auch mit den Italienern. Fast viel wichtiger ist aber die Frage, wie weit wir mit unserer kommerziellen Kooperation Mehrwert für Alitalia schaffen können. Unsere Netze überlasten sich natürlich stark. Wir sind überall dort stark, wo die Alitalia hinfliegt, anders als andere, die da Interesse haben. Und darüber wird mehr gesprochen als das eigentliche Investment, was aus meiner Sicht auch nur dann folgen kann, wenn die Bedingungen erfüllt sind, die ich gerade genannt habe.
Okay. Danke.
Die nächste Frage stellt Herr Kutowski, FAZ. Bitte schön.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist, vielleicht können Sie noch einmal etwas zu Ihrer Botschaft von heute Morgen sagen, dass Sie ein Schlichtungsangebot mit UFO unterbreiten. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, warum das gestrige Spitzengespräch mit den zwei anderen Gewerkschaften Sie nun in die Lage versetzt, auch mit UFO zu sprechen. Vielleicht können Sie da noch einmal erklären, welche Wandlungen es da bei Ihnen gibt und wie jetzt die Positionen dort sind. Das andere, die zweite Frage ist die Stückkostensenkung für 2020. Da würde mich einmal interessieren, inwieweit sind die dadurch getrieben, dass Reserven, die 2019 vorgehalten wurden, wieder abgebaut werden? Danke.
Ja, grüß Sie, Herr Torowski, zu dem, was wir heute Morgen bekannt gegeben haben. Es gibt zwei Restriktionen der letzten Wochen und Monate, wo wir mit der UFO nicht verhandeln konnten. Das eine sind juristische Themen. Das andere ist die Tatsache, dass wir im Unternehmen, in der Mitarbeiterschaft eben nicht mehr eine homogene Gruppe haben, sondern auch andere Interessensgruppen haben. Deswegen war unter dem Druck der aktuellen Entwicklung der gestrige Abend ein ganz wichtiger, es wurde dann fast Nacht, weil wir dort gesagt haben, dass wir im Interesse der Kunden und Mitarbeiter jetzt nicht so mit diesem Stillstand weitermachen können, der uns an der Stelle jetzt viele Monate beschäftigt hat. Das haben alle drei Gruppen, die Mitarbeiter bei uns in der Kabine vertreten, geteilt, die Einschätzung. UFO fordert das schon länger, wie Sie wissen, aber auch die anderen beiden. Und wir sehen es auch so. Und deswegen konnten wir dann heute Morgen mit der guten Nachricht rausgehen, dass wir jetzt mit allen dreien Gespräche führen können, auch mit der UFO. Und die juristischen Restriktionen, die es dort gibt, die wollen wir im vertraulichen Rahmen mit der UFO an diesem Wochenende klären, wie wir da Lösungen finden können. Da wäre es jetzt A zu früh inhaltlich, aber auch, weil wir Vertraulichkeit vereinbart haben, nicht angemessen. Aber der Key war letztendlich, gestern Abend mit den anderen beiden auch sprechen zu können und hier, ohne dass das jetzt blockiert wird, von irgendjemandem mit allen dreien in Gespräche einzutreten. Stückkosten, ich habe verstanden, also was wir entschieden haben, das darf ich schon sagen, ist, dass wir die Anzahl der Reserveflugzeuge im nächsten Jahr nicht auf dem gleich hohen Niveau halten können wie dieses Jahr. Die 37 war natürlich sehr komfortabel aus Sicht der Operation. Wir haben, glaube ich, mit vielen anderen Fortschritten eine Chance, eine bessere Operation nächsten Sommer noch hinzubekommen mit weniger Reserven. Aber den rein mathematischen Effekt, wenn ich es richtig verstanden habe, den kann ich Ihnen jetzt nicht nennen. Okay. War das die Frage oder habe ich es nicht ganz richtig verstanden?
Das war die Frage.
Okay. Ja, also es wird weniger Reserveflugzeuge geben, das wird stückkostensenkend sein.
But it will be the minority.
Yeah.
The majority of the cost reduction, which we are continuing to guide between 1 and 2% for network airlines, will come from the classical higher productivity when it comes to both aircraft and, of course, personnel and MRO cost and overhead and so on. So it's a very long list of things where the reserves will be just be one small part of it.
Okay, thank you.
Die nächste Frage stellt Frau Wissenbach, Reuters. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich wollte auch noch mal zu den Streitgesprächen mit UFO fragen. Sie haben das ja jetzt angedeutet, dass Sie jetzt über das Wochenende wollen Sie sprechen. Nachdem jetzt dieses Verhältnis so verkracht ist, nehme ich an, dass ja beide Seiten auch mal vertrauensbildende Maßnahmen beibringen müssen. Und kann man das so verstehen, wie Sie sich heute Morgen geäußert haben, dass Sie vielleicht bereit sind, das Statusverfahren unter Umständen fallen zu lassen? Und was würden Sie dann von UFO da im Gegenzug erwarten? Sie haben eben auch gesagt, dass ohne dass jemand blockiert, mit allen dreien gesprochen werden kann, hat denn UFO das bisher irgendwie verhindern können, dass Sie mit Verdi und dieser gerade noch in Gründung befindlichen Gewerkschaft sprechen können. Und eine Nachfrage nochmal zu Alitalia. Da hatten Sie sich im Analystencall auch noch auf eine Frage nach Delta dazu geäußert. Könnten Sie das einfach nochmal sagen, das hatte ich akustisch nicht mitbekommen. Also war das die Message, dass eigentlich ja also an Airline-Beteiligung bei Alitalia es nur eine geben kann und nicht alle beide? Danke.
Ja, grüßen Sie, Frau Wissenbach. Sie haben einen wichtigen Begriff erwähnt in Ihrer Frage, Vertrauensbildung. Und deswegen bitte ich um Verständnis, dass in der Tat diese schwierigen Fragen, die teilweise juristisch sind, teilweise auch natürlich andere Hintergründe haben, wir jetzt nicht in der Öffentlichkeit diskutieren wollen, sondern uns mit UFO vereinbart haben, das jetzt die nächsten Tage zu tun. Und wie gesagt, mir war wichtig, dabei jetzt keine weitere Spaltung der Kabine zu betreiben, sondern mit allen drei Gruppen sprechen zu können, zu dürfen, mit jeweils Akzeptanz der anderen Gruppe. Und deswegen war gestern Abend da ein wichtiger Schritt. Aber was das jetzt im Detail bedeutet, inklusive angesprochener juristischer offener Themen, müssen wir im Vertrauen besprechen, sonst werden wir da zu keinen Lösungen kommen. Deswegen bitte um Verständnis für die Nicht-Öffentlichkeit. Ich habe zu Alitalia nochmal gesagt, dass dort natürlich auch über kommerzielle Ideen gesprochen wird, wie man kommerziell zusammenarbeiten kann und Wert schaffen kann. Aus unserer Sicht, weil Italien für uns der wichtigste Markt nach der USA ist, außerhalb der Auslandsmärkte, für Alitalia, weil sie einen Airline-Partner braucht und nicht alleine operieren kann. Und da habe ich gesagt, da Lufthansa fast alle Märkte bedient, die auch Alitalia bedient, nicht nur die Nordatlantikroute im Fokus steht, glauben wir hier interessante kommerzielle Ideen gemeinsam entwickeln zu können.
Danke.
Die nächste Frage stellt Frau Schmelzer, Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen oder guten Tag, die Herren. Ich würde gerne noch mal nachfragen zum Thema Cargo. Da haben Sie ja gesagt, dass nach dem Rollover es die gleiche Frachtkapazität geben wird. Das wundert mich jetzt so ein bisschen, weil es sind ja nur noch halb so viele Flugzeuge. Vielleicht können Sie das nochmal näher erklären. Dann weiß ich nicht, haben wir am Ende dann 9 777 oder 11 777? Weil ich hatte jetzt heute verstanden, als würden noch 2 angeschafft. Und wenn Sie jetzt die gleiche Frachtkapazität haben, haben Sie ja trotzdem nicht die gleiche Anzahl Frachter. Was bedeutet das denn dann für die überflüssigen Cockpit-Crews bei der Cargo? Und dann wüsste ich noch gerne, was das denn für die Kostensituation bedeutet, wenn diese Flieger mal komplett ausgetauscht sind. Vielleicht kann man da irgendwie sagen, dann liegen die Kosten, keine Ahnung, so und so viel Prozent niedriger. Dann würde mich mal interessieren, warum denn die Low-Cost-Carrier jetzt so stark Wien angreifen, während sie sich an anderen Standorten schon wieder zurückziehen. Was ist denn die Besonderheit in Wien? Der Markt ist doch in meinen Augen relativ klein. Warum gehen die jetzt alle da rein? Sie haben schon gesagt, Incentives wahrscheinlich am Flughafen, aber das ist, finde ich, irgendwie von den Gründen ist mir zumindest zu wenig. Vielleicht gibt es ja da noch andere, die für den Standort Wien sprechen. Und dann noch eine Verständnisfrage zu LSG. Was mir nicht so ganz klar war, war, dass sozusagen erst Europa verkauft wird und dann der Rest. Aber so haben Sie es jetzt gesagt und so ist es dann auch. Dankeschön.
Frau Schmelzer, grüße Sie auch. Ja, ich glaube, was bei der Cargo immer ein bisschen Verwirrung generiert ist, wir haben in der Tat bei der Lufthansa Cargo 9 Frachter in Zukunft, 777. Dazu gibt es aber noch 4 777 bei Aerologic in Leipzig, die komplett für die Lufthansa Cargo operieren. Wir reden also von 13 777 Frachterkapazitäten und die in der Tat entsprechen der ursprünglichen MBL-Flotte. Und deswegen ist hier, wie gesagt, über den ganzen Rollover-Prozess, der ja Jahre gedauert hat, zum Schluss die Frachterkapazität ähnlich oder gleich. Stückkosten zahlen.
Darf ich gerade nochmal nachfragen? Aber diese 777 bei der Aerologic, die gibt es ja jetzt schon. Das heißt, Sie haben ja jetzt sozusagen die 18 Frachter bei sich plus die 4 bei der Aerologic. Das heißt, Sie haben jetzt dann schon mehr Kapazität als später, wo Sie sozusagen diese 13 777 die gleiche Kapazität haben wie die 18 MD-11.
18 MD-11, die fliegen auch schon lange nicht mehr natürlich alle operativ. Deswegen, es wird sehr kompliziert. Ich kann das gerne, wenn Sie möchten, oder der Peter Gerber mal genau zukommen lassen. Wir haben eine Mischung hier aus höherer Produktivität der 777 als MD-11, weil die heute aufgrund der hohen Wartungsaufwände schon nicht mehr alle 19 operativ sind.
Dann okay, verstehe.
Sind bei der Aerologic auch meines Wissens noch nicht alle 4 Frachter komplett für uns im Einsatz. Die eine Frage ist, wann gehen die zu und wie lange fliegen die nur für DHL und wann fangen sie für uns an zu fliegen? Da gibt es also Übergänge von flexiblen Kapazitätsverträgen auf Wet-Lease-Komplettverträge. Und dann hinzukommt, wie gesagt, der Zugang von 2 NDLs. Also da gibt es eine schöne Chart, die ich am Telefon jetzt Ihnen nicht malen kann. Die lässt Ihnen Herr Bahl erstmal zukommen.
Okay.
Kann man das erkennen, ja. Und dann Ihre Frage zu Wien. Ich glaube, Sie haben einen Teil der Antwort schon gegeben. Das ist
Flughafen. Moment, ich will noch wissen, was mit den überschüssigen Piloten.
Also Sie wissen, dass die Piloten bei der Lufthansa Cargo, von denen reden wir ja, weil die bei Aerologic sind ja gut beschäftigt, bei Lufthansa Cargo sind Teil des ehemaligen Konzerntarifvertrages und haben deswegen in ihren Arbeitsverträgen oder in ihren Tarifverträgen die Chance, zur Lufthansa zurückzuwechseln. Darüber verhandeln wir jetzt gerade, also vereinfacht gesagt, die überzähligen Piloten der Cargo werden bei der Lufthansa Airline eingesetzt.
Ganz okay.
Ein bisschen komplizierter, auf welchem Flugzeugmuster und so weiter. Darüber verhandeln wir gerade mit der VC recht konstruktiv, aber vereinfacht kommen die alle zur Lufthansa Airline zurück und ersetzen dort Abgänge von Kolleginnen und Kollegen, die in Ruhestand gehen. 20% ist, glaube ich, eine gute Zahl zur Frage Stückkostensenkung. Was kostet Tonne Fracht auf der 777 versus Tonne Fracht auf der MD-11? Auch das immer abhängig vom Alter der ML, von Wartungsaufwand, aber die Zahl 20 passt. Wien, da haben wir in der Tat zum einen einen Flughafen, der hat Kapazität, bietet sich als Schlachtfeld an. Zum anderen hat sich der Flughafen in der Tat angeboten durch über Incentive-Maßnahmen. Ob das auf Dauer so eine schlaue Idee war, wenn man seinen eigenen Heimatcarrier unter Druck setzt, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, die beiden großen Ultra-Low-Cost-Carrier Europas, der eine auf den Osten fokussiert, der andere aus Irland kommt, auf den Westen fokussiert, treffen sich jetzt genau in Wien und führen da die Mutter aller Schlachten. Leider am Vorhof unserer Airline. Und dazu gibt es dann halt noch eine Lufthansa-Gruppe, die dort eine Aua hat und natürlich auch nicht einfach zuschauen wird, wie ihr Heimatmarkt weggenommen wird. Und diese drei Mächte treffen da aufeinander in Wien mit entsprechenden Folgen. LSG haben Sie richtig verstanden. Wir haben immer gesagt, wir verkaufen erst das Europageschäft und dann, wie gesagt, mit Abschluss dieses Jahres hoffentlich erledigt, im nächsten Jahr den Rest der Welt. Danke.
Danke.
Die nächste Frage stellt Herr Kutumanos von Frankfurter Neue Presse. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Guten Tag. Ich hätte auch noch mal 2-3 Fragen bezüglich des Tarifkonflikts mit der UFO. Herr Spohr, Sie sagten, Ihr Angebot tatsächlich jetzt in eine Schlichtung zu gehen oder das Angebot der UFO anzunehmen, sei möglich geworden durch das Gespräch gestern Abend mit den beiden anderen Gewerkschaften. Dazu einmal eine Verständnisfrage, die Cabin Union hat noch nicht mal eine konstituierende Sitzung hinter sich gebracht, hat keine Tarifkommission, trotzdem haben sie sich mit der an einen Tisch gesetzt, also obwohl die noch kein einziges Mitglied haben. Verdi hat nur eine sehr, sehr geringe Anzahl von Mitgliedern, spielt das Tarifeinheitsgesetz, das vor 3 Jahren in Kraft getreten ist, da überhaupt keine Rolle. Das hat ja die Mehrheitsgewerkschaften damals deutlich gestärkt. Das wäre die erste Frage. Zum anderen hätte ich gern gewusst, inwieweit hat denn Ihr Scheitern vor dem Landesarbeitsgericht in zweiter Instanz Sie zu diesem Schritt bewogen? Das spielt doch sicherlich auch eine Rolle. Oder ist es vielleicht so, dass Sie bei eventuell künftigen Streikanträgen Kündigungen der UFO auch die Möglichkeit hätten, bei anderen Arbeitsgerichten einstweilige Verfügungen anzustrengen. Also irgendwo, wo vielleicht reicht das ja, wenn sie in irgendwelchen Flughäfen Maschinen stationiert haben, dass sie dann das Recht hätten, auch in Düsseldorf oder München eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Und dann hätte ich gern gewusst, Sie hatten ja im vergangenen Jahr Zahlungsforderungen gestellt, insgesamt an UFO als Gewerkschaft, aber auch an einzelne Mitglieder. Was ist denn daraus geworden? Sind die Summen, die Sie da gefordert hatten, tatsächlich an Sie zurückgezahlt worden? Ich nehme an, nicht. Wie ist da der Stand? Vielen Dank.
Ja, grüß Sie, guten Morgen. Sind Sie noch bei der Frankfurter oder sind Sie bei der UFO inzwischen? Das müssen wir gut sagen. Aber ich antworte in beiden Fällen gleich. Also, wir haben in der Tat das ja gestern von der UFO ausgesprochene Angebot mit der Schlichtung erst annehmen können, nachdem wir gestern Abend dieses Gespräch hatten. Weil mir geht es jetzt weniger um juristische Dinge, auch wenn ich Ihnen gleich gerne nochmal Verantwortung gebe. Mir geht es darum, dass ich in der Kabine, das sage ich jetzt nicht, weil da heute gerade was los ist, das ist der mit wichtigste Personalkörper, den die Lufthansa hat, wenn es ein USP gibt, ist eines, oder mehrere haben wir hoffentlich, eins davon ist die Leistung unserer Kabine groß. Da kann ich auf Dauer keine Spaltung haben. Ich will nicht, dass die Leute ins Briefing kommen und dann gucken, wer hat welchen, sag mal, Anstecker am Revers. Und wer will dann in welcher Galley zusammenarbeiten. Das ist auch meine Verantwortung persönlich, die des Vorstands möglichst verhindert werden. Und deswegen, es waren noch nicht drei Gewerkschaften, weil die CU ist in der Tat keine Gewerkschaft, sondern ein Teil der IGL, glaube ich, eine Initiative, und ich sage, Montag wollen die sich gründen. Aber eine Menge Leute, wenn ich fliege, sprechen mich an, dass sie der CU sich zugehörig fühlen. Viele sprechen mich beim Fliegen an, dass sie sich der Verdi zugehörig fühlen. Viele bei der UFO. Ja? Heutiger Streik, um hier Zahl zu nennen, es haben gerade mal 240 Leute heute gestreikt. Ich glaube, wir haben 24.000 Mitarbeiter. Also es ist keine homogene Situation. Das macht es für uns ja so schwierig als Arbeitgeber. Deswegen bin ich ja, merken Sie meine Stimme an, so erleichtert über gestern Abend, dass wir jetzt mit allen drei in parallele Gespräche gehen können. Und natürlich muss irgendwo am Ende ein gemeinsames Vorgehen stehen. Da ist natürlich auch die juristische Frage Tarifeinheitsgesetz wahrscheinlich irgendwann auf dem Tisch. Aber da sind wir jetzt noch gar nicht. Jetzt geht es erstmal mit den dreien darüber zu sprechen, was heute unsere Mitarbeiter in der Kabine wirklich bewegt. Da geht es gar nicht um so große Dinge. Da ist einfach eine Verhärtung entstanden über die letzten Monate, vielleicht sogar Jahre, wo alle unzufrieden sind. Wir als Arbeitgeber, die drei von mir genannten Gewerkschaften, / Initiativen und am schlimmsten unsere Mitarbeiter selbst. Und dann, es geht ja nicht nur um die Lufthansa. Wir haben heute die Verdi zum Beispiel schon als Tarifpartner in der Eurowings. Da ist es nicht die UFO. Also es ist sehr kompliziert, ich weiß, Sie wissen das auch, aber deswegen kann ich jetzt ja nur auch in meiner Rolle versuchen, die großen Dinge versuchen in die Richtung zu bringen. Und deswegen auch nochmal die Bitte um Verständnis für die Vertraulichkeit, die wir mit der UFO vereinbart haben, weil da in der Tat natürlich ganz konkrete, auch juristische Dinge zu besprechen sind. Und die werden wir in den nächsten Tagen besprechen. Und da zählt dann auch Ihre Fragen dazu, wie gehen wir mit laufenden juristischen Verfahren um. Eine einstweilige Verfügung. Warum meine Kollegen, die in Frankfurt eingereicht haben und nicht in Wanne-Eickel, kann ich Ihnen nicht sagen. Das hängt sicherlich verschwutig mal mit unserem Hauptbetrieb hier in Frankfurt zusammen. Aber wenn Sie das wirklich interessiert, kann da gerne mal der Herr Leutgehner Antwort zukommen lassen. Aber
gerne.
Das kann ich jetzt nicht spontan sagen. Ja? Danke.
Ja. Danke.
Die nächste Frage stellt Herr Schreiber, AFP Frankfurt. Bitte schön.
Ja, guten Tag, danke. Ich hätte drei kurze Nachfragen, nämlich erstens, wenn Sie sagen, wir gehen in eine Schlichtung, bedeutet das technisch, dass Sie die UFO als Verhandlungspartner anerkennen oder nicht? Kann man da schlichten, ohne sie anzuerkennen? Das ist mir noch ein bisschen unklar. Zweitens, Austrian Airlines, Personal, wie sieht es da mit Personalabbau in diesem Paket aus? Und drittens, Alitalia, wenn Sie sagen, wir bleiben bei unserer Linie, das heißt das, dass Sie dementieren, was da in der Presse mal in Italien geschrieben wurde, dass ein Brief von Ihnen existiert, wo Sie theoretisch einen Einstieg am Kapital von Alitalia neben dem staatlichen Zugsbetrieb auch in Erwägung ziehen könnten. Ist das falsch oder wie stehen Sie da dazu heute? Danke.
Ja, grüße Sie. Also die Frage, wie wir mit der juristischen Unsicherheit umgehen, die wir bei der UFO jetzt die letzten Monate haben, die ja keine verhandlungstaktische ist, sondern
wie können Sie einen Vertrag machen, der danach von anderen wieder angegriffen werden kann, ist eine der Dinge, die wir in den nächsten Tagen besprechen müssen. Also das ist ja, wie gesagt, natürlich so, dass wenn wir schlichten, muss das Ganze juristisch Halt haben. Und deswegen ist das Teil dessen, was ich Ihnen wirklich und wahrscheinlich auch die UFO heute nicht beantworten kann, weil wir das jetzt die Kollegen nächsten hoffentlich zwei, drei Tage eine Lösung für finden. Die Anzahl des von der Austrian heute kommunizierten Sparpaketes betroffener Mitarbeiter, habe ich das richtig verstanden? Wir hatten sie akustisch hier nicht ganz so gut hören können.
Ja, von Honsburg. Genau, Personalauswirkungen bei Austrian. Wurde, ja, wenn da was kommuniziert wurde, sorry, habe ich leider nicht gesehen, weil ich mit Ihnen im
Also Call... der Herr von Honsbruch, der, glaube ich, zeitgleich gerade in Wien kommuniziert, wird von 700 bis 800 Mitarbeitern Äquivalenten sprechen, also immer auf Vollzeit gerechnet. Zu Alitalia wiederhole ich nochmal, was ich gesagt habe, und wir können natürlich keine Kommentierung zu irgendwelchen Gesprächen und Verhandlungen geben, auch wenn das in Italien scheinbar üblich zu sein scheint, aber deswegen auch nicht immer stimmt. Wir haben ja nicht den Invest per se ausgeschlossen, sondern haben immer gesagt, nicht in die heutige Alitalia Investitionen, wenn überhaupt nur in eine neue, restrukturierte Alitalia. Und diese Position nochmal hat sich nicht geändert, auch nicht aufgrund der Gerüchte der letzten Wochen in der Presse.
Und die muss vorher restrukturiert werden, bevor Sie da zu einer Entscheidung kommen?
Ja, wir reden ja sogar von der New Alitalia, also ein bisschen zur Frage, ob es eine neue Company sein muss.
Okay. Danke.
Die nächste Frage stellt Herr Weyer, dpa AFX. Bitte schön.
Guten Morgen. Meine Fragen sind schon fast alle beantwortet. Was noch hier als Nachfrage offen war. Bei der Cargo sieht das ja erstmal so aus, als würde die Flotte halbiert. Deswegen hatte ich eigentlich mal angenommen, das muss auch beim nicht nur bei den Besatzungen, sondern auch beim restlichen Personal Auswirkungen haben. Nicht, weil man da sparen will, sondern weil einfach das Geschäftsvolumen in der Art nicht mehr bewegt wird. Liege ich da falsch? Und wenn ich falsch liege, wie ist es denn? Was die Besatzungen angeht, wie viel Prozent sind das denn, die da dann im Zweifel zur Lufthansa-Kerngesellschaft wechseln? Und können Sie nochmal erklären, wie das mit den Volumina, also irgendwie grob ist es die, weil die 777 größer ist, haben Sie deswegen quasi die gleiche Kapazität wie bei mehr Jets, wenn es alles MD-11 wären? Und wie ist es wirklich verglichen mit dem quasi Stand heute zu Stand Ende nächsten Jahres, wenn dann alles ausgeflottet und umgeflottet ist? Und was ich auch gerne wüsste, wäre auch zu Austrian, wenn Sie den Stellenabbau da vielleicht noch nicht beziffern können, wenn die Stationen denn außen dicht gemacht werden und alles sich in Wien bündelt, wie läuft denn dann die Aufteilung Eurowings, Aua, und gibt es dann da Verschiebungen innerhalb Österreichs?
Ja, das waren ja viele Fragen. Also nochmal zur Cargo. Ich hätte gewünscht, dass ich mal Cargo-Chef war, dass mal so viel Interesse für Cargo da war wie heute. Also, wir haben 9 777 bei der Cargo plus rechnerisch die Kapazität von 4 bei der Aerologic. Gibt 13. Und das ist in der Cargo-Kapazität ungefähr das, was vorher 19 MD-11-Frachter, die unser Peak, glaube ich mal, waren, haben. Wie gesagt, die Chart an Frau Schmelzer kommt auch an Sie. Das liegt einfach daran, dass das Flugzeug sehr abhängig im Frachtgeschäft von der Range, aber wenn Sie mal so eine normale Strecke betrachten, eine lange, dann hat eine MD-11 ungefähr 85 Tonnen und auf eine 777 können Sie 120 Tonnen laden. Ja, also deswegen ein Gefühl, das ist signifikant größer, deswegen kommt dieser Effekt zustande. Dazu haben wir natürlich noch bei der Cargo die letzten Jahre Kapazitäten geschaffen, indem sie die Fracht der Brussels mit übernommen hat, die Fracht der Eurowings Langstrecke mitmacht und deswegen kommt in Summe für die Cargo, auch für ihre Marktposition, in der Tat die Chance, dass sie nicht an Kapazitäten kleiner werden muss, sondern sie halten kann. Anders ist natürlich, aufgrund der weniger vorhandenen Flugzeuge wird es auch weniger Frachterstrecken geben. Damit auch weniger Frachterdestinationen und in der Tat müssen einzelne kleinere Destinationen, wo heute die MD-11 ein, zweimal die Woche hinfliegt, aufgegeben werden. Da ist Herr Gerber mit seinem Team dabei, ist Teil des Sparprogramms, das die Cargo gerade durchläuft, um wieder in die richtig positiven Zahlen zu kommen. Bei der Eurowings in Wien fliegen zurzeit 7 Eurowings-Flugzeuge in kommerzieller Verantwortung der Eurowings. Die werden reduziert auf 4, weil die anderen 3 dezentrale Strecken aus Österreich bedienen werden und nicht mehr Wien. Und diese 4 Flugzeuge werden kommerziell zukünftig von der Auer verantwortet. So war mein Satz zu verstehen in meinen Opening Remarks. Okay, hast du die Frage? Ja? Danke.
Die nächste Frage stellt Herr Kowalewski von Rheinische Post. Bitte schön.
Ja, es wurden ja viele Fragen gestellt. Ich habe nur eine Frage. Sie sagen ja in Frankfurt, Wien, nee, Quatsch, Frankfurt, Zürich, München gehen die LCCs runter und in Wien hoch. Jetzt ist ja Düsseldorf, glaube ich, Ihr fünftwichtigster Standort weltweit. Wie sieht es hier aus? Und die zweite Frage ist, wir haben vor 2 Tagen die Studie von DLR zu Billigfliegern veröffentlicht, wo drin stand, dass die Tarife in Deutschland jetzt wieder etwas steigen. Ist das auch die Beobachtung der Lufthansa oder haben Sie da andere Einschätzungen?
Hallo Kowalewski, grüße Sie. Ja, also in Düsseldorf haben wir die Situation, dass der Flughafen, wie Sie wissen, slotbeschränkt ist und jeder will dort rein. Also wenn einer rausgeht, geht ein anderer sofort hinein. Deswegen ist die in der Tat die Kostanteiligkeit dort gleich geblieben. Lufthansa fliegt das gleiche Programm und andere Netzwerk-Carrier auch. Und so gesehen ist es mäßig neutral. Aber Sie wissen, es ist unsere größte Eurowings-Basis. Wir haben da heute 40 Cont-Flugzeuge stationiert in Düsseldorf. 4 Intercont, die ja auch bleiben. Vergessen immer viele, wenn wir in Frankfurt und München Eurowings sprechen. Und wir haben da natürlich unsere Marktführerschaft die letzten Jahre stark ausgebaut und wollen die verteidigen. Und wenn ein Slot, wenn Sie was hören davon, dass einer rausgeht, rufen Sie mich an, dann gehen wir sofort rein, verspreche ich Ihnen mit der Eurowings. Wir werden keinen Slot aufgeben in Düsseldorf. Die zweite Frage war die Frage nach den Tarifen in der Tat. Ich habe die DLR-Studie auch gelesen und die hat mich nicht überrascht. Sprich, auch wir sehen, dass sich durch den Kapazitätsrückgang in Deutschland diese, Gott sei Dank, völlig verrückten Preise ein bisschen stabilisieren. Und am 1. April kommt die Luftverkehrssteuer auch nochmal obendrauf.
Okay. Hm?
Die nächste Frage stellt Herr Berberi von Corriere della Sera. Bitte schön.
Hi, probably I will be the only English question here. Nice to meet you, and as you called you again, Mr. Spohr. I have a question you might be aware about, Alitalia, because you know that to be involved in the future of the airline, you need to put the equity, to put the money within the 21st of November. Are you going to do that, considering that your reply is always, we want to work with an Alitalia restructured by the government and the commissioners?
Yeah, hello, Herr Berberi. To be honest, I don't think that's realistic, November 21st. Quality is more important than speed. Who knows that better than Italians and Germans?
Okay, so you think that you need more time, you'll need more time to get involved and to work better and probably to make a proposal to put the equity maybe in January 2020?
Again, Mr. Berberi, we don't comment on where we are in our talks, but I'll just try to answer your question. If the 21st of November is realistic, I think it's probably not realistic. But that's all I can say at this point. And again, everybody in Italy always talks about the capital investment. Much more important is for Alitalia to find the right commercial partner. That's my view.
So you think that will be a first step, commercial partner, and then you step in?
I think all is said, Leo. Best regards.
Okay. Okay. Thank you. Thank
you. Die nächste Frage stellt Herr Ebner, Deutsche Presseagentur. Bitte schön.
Ja, schönen guten Tag, auch von mir. Ich will gerne nochmal einen etwas größeren Blick haben. Und zwar haben Sie ja heute ungefähr 100.000 Passagiere oder Kunden enttäuscht durch diese vielen Flugabsagen. Vielleicht können Sie nochmal erklären, warum musste es jetzt zu diesem Streik kommen? Und dann vielleicht auch zweite Frage. Was haben Ihnen gestern Verdi und diese noch nicht gegründete Gewerkschaft gesagt, dass Sie heute Ihre Meinung ändern können, um mit der UFO sprechen können? Und dann noch eine Frage, die damit gar nichts zu tun hat. Sie haben angekündigt, dass bei Eurowings die Kapazität im kommenden Jahr sinken wird. Können Sie das nochmal näher beschreiben? Warum ist das so? Ist das nur die Langstrecke, die jetzt auf die Lufthansa übergeht, oder sind das noch andere Effekte? Danke.
Herr Ebner, ich grüße Sie. Ja, glauben Sie mir, ich hätte liebend gern vermieden, dass wir heute nicht ganz, aber doch fast 100.000 Menschen enttäuschen. Aber die Frage müssen Sie der UFO stellen. Ja, wir, wie gesagt, mit 250 Streikenden letztendlich einen solchen Schaden anzurichten für ein Unternehmen, das letztendlich im Wettbewerb steht, ob das den Mitarbeitern nun wirklich entgegengekommt, weiß ich nicht. Aber das ist auch nicht meine Entscheidung. Unser Job war einerseits operationell dafür zu sorgen, dass es möglichst smooth für die Passagiere abgeht. Und wenn ich die Berichte von den Flughäfen bekomme, hier auf meinen Schreibtisch alle halbe Stunde, dann läuft das prima in Frankfurt, in München, überall. Wir haben, glaube ich, da auch viel gelernt in den letzten Jahren. Und deswegen die Frage geht eher an die UFO als an uns, ob das notwendig war. Warum nochmal gestern Abend so wichtig war? Wir müssen, um Gespräche mit allen führen zu können, muss man aus der Entweder-Oder-Ecke rauskommen, dass man nur mit einem reden kann, sonst die anderen beiden blockieren. Und das ist, glaube ich, gestern erfolgt, dass wir sagen können, jeder begrüßt, dass mit ihm, mit ihr gesprochen wird. Und ich habe es nochmal erzählt, hier geht es ja nicht nur um die Lufthansa-Passage. Wir haben heute schon Flugbetriebe, wo die Verdi unser Tarifpartner ist, die Eurowings. Ja, innerhalb der Eurowings gibt es die Germanwings. Da sind, glaube ich, beide Tarifpartner. Aber ich weiß es gar nicht genau, aber Eurowings auch. Also selbst ich habe den vollen Überblick da gar nicht mehr, was bei den vielen unterschiedlichen Lösungen auch gar nicht machbar ist. Und der Schritt, dass jetzt mit gestern Abend wir alle drei sagen, wir reden miteinander, ohne dass das jetzt irgendwie schon klar ist, wie das zum Schluss ausgeht, das war für mich ein richtiger Schritt. Und der erlaubt uns jetzt hoffentlich auch, wie Sie gerade auch von der UFO, glaube ich, gehört haben, weitere Streiks zu vermeiden. Sowohl Streiktage als auch Streiks bei anderen Fluggesellschaften. Und das, glaube ich, im Sinne unserer Passagiere. Aber wenn ich das auch sagen darf, und ich fliege fast jeden Tag, ganz stark auch im Sinne unserer Mitarbeiter, die stark gelitten haben unter diesen letztendlich auch Fraktionen, die wir dort haben.
Also ich habe von der UFO aber noch nicht gehört, dass Sie gerne mit der Verdi oder mit der Cabin Union sprechen wollen. Also ich hatte eher den Eindruck, dass die sich untereinander doch spinnefeind sind.
Ja, die UFO braucht ja auch nicht mit den anderen beiden zu sprechen. Die UFO, habe ich aber verstanden, will mit uns unbedingt sprechen und das haben wir ihr heute angeboten, dass sie das wieder tun kann. Also habe ich die Reaktion der UFO auch verstanden, dass man das begrüßt. Die Idee der Schlichtung kam ja gestern von der UFO und die haben wir heute Morgen an und aufgenommen und gehen jetzt in Gespräche dazu. Und deswegen, glaube ich, bei der UFO lag der Schwerpunkt darauf, sprecht wieder mit uns und bei den anderen beiden, wie gesagt, glaube ich, Verständnis zu spüren dafür, dass man nicht nur mit einem reden kann, sondern mit allen dreien. Und das, wir wären am liebsten, die ganze Situation wäre nicht da, wo sie ist, aber jetzt ist sie da, wo sie ist. Und im Interesse der Mitarbeiter müssen wir jetzt sehen, wie wir aus der Sackgasse rauskommen. Und spätestens ab heute auch im Interesse der Kunden. Bei der Eurowings gibt es nicht nur die Reduzierung der Langstreckenkapazitäten, die rechnerisch rübergehen, sondern wir haben Wetleases reduziert bei der LGW, Wetleases von der TUI werden reduziert, auch eigene Kapazitäten werden rausgenommen, indem die ältesten Flugzeuge rausgehen und wir die höchst defizitärsten Strecken gestrichen haben. In der Tat.
Nicht nur lang. Können Sie das irgendwie in ich weiß, Flugzeuge zählen ist schwierig, aber könnten Sie das nochmal irgendwie in Zahlen fassen? Wo sind Sie jetzt? Wo werden Sie dann 2020 sein?
Also ganz grob würde ich mal sagen, wir haben insgesamt 20 Wet Leases bei LGW und bei TUI, die gehen raus und dann nochmal die 10 eigene, ganz grob. Mhm. Die aber durch höhere Kapazität der verbleibenden Flugzeuge, die moderner, neuer sind, weniger Wartung brauchen, ersetzt werden können. Aber das, wenn Sie Flugzeuge zählen wollen, sind Sie ungefähr bei 30 Flugzeugen weniger, ohne die Langstreckenreduzierung. In Prozent übrigens ist das ungefähr eine mittlere einstellige Zahl. In Angebot, die dadurch entsteht.
Die nächste Frage stellt Herr Jürs von FVW Medien. Bitte schön.
Ja, schönen guten Tag. Ich hätte noch zwei Fragen zum Thema Nachhaltigkeit. Einmal hatten Sie diese Plattform Compensate angesprochen. Wie wird die bislang überhaupt genutzt? Wie viele Passagiere sind denn da überhaupt bereit, ihre Flüge entsprechend zu verteuern? Und das andere nochmal zu dem grünen Firmentarif Corporate Value Fares. Ab wann tritt er nochmal in Kraft und wie genau funktioniert da auch denn das kompensiert oder wie läuft es?
Also grundsätzlich zum Thema Compensate eins vorneweg. Ich glaube,
dass das ein ganz großer Schritt ist, wenn in Zukunft Einzelpersonen oder auch die Unternehmen, die bereit sind, die Preise zu zahlen, sagen können, ich will ohne einen einzigen ökologischen Footprint beim Thema CO2 fliegen. Und wir reden mit einzelnen großen Kunden darüber, ob die bereit sind. Das sind ungefähr 40 Euro, um eine Zahl zu nennen, für innerdeutsche Flüge, 400 Euro für einen Interkontinentalflug zusätzlich zu investieren. Und wir werden mit unseren Firmentarifen die Möglichkeit haben, dass die Kunden für den innereuropäischen Verkehr diese Kompensation, ob über alternativen Treibstoff oder über die klassische Kompensation, in den Tarifen abzubilden und wir dann entsprechend kompensieren. Ich glaube, beides wird die nächsten Monate Fahrt aufnehmen, weil es zunehmend Unternehmen gibt, die Interesse haben, damit ihren eigenen Footprint oder Ecological Footprint zu reduzieren. Das Ganze wird eingebettet in unsere Lufthansa.com, wo wir, wie Sie wissen, Verzögerungen haben. Deswegen gibt es ja auch technische Restriktionen. Aber ich bin sicher, es kommt wieder nicht nur technisch durch unser Angebot, sondern auch durch die letztendlich erfolgte Interessenslage bei großen Kunden. Ihre Frage Compensate kann ich beantworten. Wir haben inzwischen 5.220 Flüge insgesamt kompensiert und haben 27.000 Liter regenerativen Treibstoff von unseren Kunden kaufen lassen. Noch wenig, das entspricht 33.000 Euro, die wir allein dafür eingenommen haben für alternativen Treibstoff. Damit gehen wir jetzt an die 3 oder 4 Flughäfen, wo dieser Treibstoff verfügbar ist, tanken jetzt demnächst dann bei einem unserer Flugzeuge diese Menge zu. Juristisch ist das heute auf 50% beschränkt aus technischen Gründen, aber so werden wir damit umgehen. Ich bin sicher, das Thema bekommt, weil wir es jetzt auch in die Buchungsstrecke integrieren bei Lufthansa und Swiss Dynamik. Und ich bin sicher, das ist erst der Anfang. In der Tat ist der noch klein, aber ich glaube, das ist der Kompromiss, den viele suchen, wenn sie fliegen müssen und gleichzeitig die Umwelt damit null belasten wollen. Das ging ja bisher nicht.
Ja, danke.
Wir haben eine weitere Frage von Frau Wissenbach, Reuters. Bitte schön.
Ja, ich wollte nur noch mal sicher gehen, dass ich das richtig verstanden habe. Bei Austrian Airlines geht es um 700 bis 800 Stellen Abbau. Das, weil ich, tut mir leid, ich habe gerade diese Mitteilung nicht vor Augen. Trifft das so zu?
Ja, wir sind da, wir sind da.
Also 700 bis 800 Stellen Abbau.
So ist es.
Okay.
Vollzeitstellen, ne?
Ja. Und dann muss ich jetzt doch nochmal nachfragen zu den Gewerkschaftsgesprächen. Wenn Sie sagen, die Mitarbeiter leiden unter den Fraktionen und Ihnen gefällt es nicht, wenn die halt da mit unterschiedlichen Gewerkschaftsansteckern unterwegs sind. Ja, aber was stellen Sie sich denn vor, wie sich das ändern soll? Weil diese Gewerkschaften werden ja wahrscheinlich nicht fusionieren oder schwebt Ihnen dann vor, dass die gemeinsame Tarifverhandlungen führen, parallel? Das fand ich jetzt unklar.
Aber wissen wir nochmal, wir haben das heute zum Beispiel bei der Eurowings. Und wenn es dann so ist, dass zwei Gewerkschaften im Betrieb sich etabliert haben, dann kann es trotzdem immer nur einen Tarifvertrag am Ende geben. Das ist das deutsche Tarifeinheitsgesetz. Und da gibt es mehrere Varianten, wie man zum Schluss zu einem Tarifvertrag kommt, den dann jeweils die kleinere Gewerkschaft oder wenn es mehrere kleinere gibt, die kleineren Gewerkschaften als Abschluss mit der größeren Gewerkschaften akzeptieren und einen gleichlautenden Tarifvertrag dann abschließen, vereinfacht gesagt. Also wir haben das sogar heute im Hause bei uns bei Eurowings. Wo es aber nicht momentan vorhanden ist, ist bei der Lufthansa Airline. Da haben wir den größten Konfliktpotenzial und entsprechend Lösungsbedarf. Darum ging es ja auch, wenn wir ehrlich sind, jetzt die letzten Stunden. So, und auch da wird es zum Schluss nur einen Tarifvertrag geben können. Der ist ja sonst nicht managebar. Aber wie wir da hinkommen, nicht nur, dass wir es nicht sagen können, weil wir Vertraulichkeit vereinbart haben, wir wissen es noch nicht. Aber natürlich sollen die Gewerkschaften nicht fusionieren. Das tun sie seit Jahrzehnten nicht, das erwarten wir nicht. Aber wir brauchen im Betrieb natürlich eine Lösung. Und im Sinne der Mitarbeiter gibt es dort viele ungelöste Themen. Manche groß, aber die meisten eher klein, von der ich jetzt hoffe, dass wir mit dem Abholpunkt, den wir seit heute Nacht haben, der Lösung dieselbige zuführen können. Inzwischen habe ich auch noch eine Zahl für Österreich, weil sie es interessiert hat. Die Zahl entsteht folgendermaßen. 300 bis 350 Stellenabbau kommen durch Produktivitätsmaßnahmen bei der Auer. Das ist insbesondere der Rollover von 18-8 auf 10-3-20. Und 400 bis 450 Vollzeitstellen wurden im Rahmen der Prozesseffizienzprogramme identifiziert. Und da geht es in die Bereiche Admin, Technik und Groundhandling. Aber da gibt es heute von der Auer noch detailliertere Kommunikation dazu oder ist inzwischen auch verfügbar.
Okay.
Ja, ja, das hat geholfen. Danke.
Vielen Dank, Frau Wissenbach. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Damit sind wir am Ende. Es gibt keine weiteren Fragen, keine weiteren Wortmeldungen. Es war auch sehr ausführlich. Ich bedanke mich bei Ulrich Svensson und bei Carsten Spohr und wünsche Ihnen jetzt noch einen weiteren schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören aus Frankfurt.